Herzlich willkommen zum Zahngesundheitssymposium. Ich habe heute im Gespräch Werner Meidinger. Er ist Medizinjournalist aus München. Herzlich willkommen, Herr Meidinger. Unser Interview ist auf ganz interessante Weise zustande gekommen. Ich habe nämlich Ihr Buch Nie mehr Karies mit Xylit vor kurzem einfach gesehen, dass das rausgekommen ist. Und dann hat es eine nette Verbandelung gegeben, dass ich gleich gesagt habe, super, wenn ich Sie gleich interviewen kann zu dem Thema. Und Sie waren super spontan und gleich bereit. Herzlichen Dank.
Gern. Das
Buch startet auch sehr nett mit Mutti, er hat gar nicht gebohrt. Also an diese Fernsehwerbung, ich glaube, da kennen sich die schon ein paar Tage länger da sind, gut erinnern.
Die noch, ja.
Ja. Genau, also weil das war ja immer so das Ultimative, dass ein Zahnarzt gar nicht gebohrt hat. Und hier mit Xylit könnten wir unseren Wünschen näher kommen?
Ziemlich, ja. Also Xylit kann dazu beitragen, dass Sie im besten Fall nie mehr mit Karies zu tun haben. Im besten Fall, sage ich jetzt.
Das ist eine super, super spannende Geschichte, wenn wir mal gerade Karies noch ein bisschen so ranholen, weil ich meine, ich glaube, für manche ist das so, hat man halt. Ja, also das es sind ja, die WHO spricht davon, das ist die meistverbreiteste Infektionskrankheit.
Ja, die gehen davon aus, dass etwa 95% aller Menschen mit Karies zu tun haben, dass sich die infizieren mit diesen Bakterien, die Karies auslösen im Mund. Also es gibt auch Zahlen, dass etwa 9 von 10 Erwachsenen damit zu tun haben oder zumindest zu tun hatten. Mhm. Also es müssten eigentlich die meisten kennen, was das für unangenehme Folgen haben kann.
Ich denke mir das zumindest dann vom Hören sagen, ja. Weil viele einfach so alles, was im Mundraum so über die Bühne geht, wenn es nicht die Dringlichkeitsstufe erreicht, wird oft gar nicht so viel Achtsamkeit gegeben. Aber was auch ganz ein Nebenschauplatz ist, sind so chronische Zahnfleischentzündungen, von denen manche Leute gar nicht mal großartig was merken.
Das sind diese chronischen Zahnfleischentzündungen, wo man lange Zeit nichts merkt, was sich über Jahre dahin ziehen kann und dann irgendwann die Zähne ausfallen. Oder aber chronische Erkrankungen, die durch diesen Krankheitsprozess entstehen im Körper. Im schlimmsten Fall, wenn es zuspitzt, lebensgefährlich sein können, wie Herzmuskelentzündungen, Herzentzündungen. Aber auch zum Beispiel die Fruchtbarkeit bei Männern beeinträchtigen kann, dass also unerwünschter Kinderwunsch damit zusammenhängt, ohne dass die es überhaupt wissen. Wer bringt das mit Zähnen in Verbindung? Mhm. Also es ist keine Bagatellerkrankung. Mhm.
Also ich habe ja gelesen, dass zum Beispiel so eine Zahnfleischentzündung, also wenn die halt so über längere Zeit nicht beachtet wird, dass das also bis hin zu Blasenentzündung, ich meine Blasenentzündung, ja, das ist ja eine Sache, die super verbreitet ist, führen kann. Also auch da wäre mal interessant, mal im Mundraum richtig anzusetzen.
Das hängt also damit zusammen, dass entweder die Bakterien selber über den Blutfluss im Körper sich verteilen und dann in anderen Organen sich niederlassen und dort Entzündungen verursachen, oder die Bakteriengifte, die deren Stoffwechsel produziert, über den Kreislauf verteilt wird und dann an anderen Stellen im Körper wieder Entzündungen auslöst.
Ja, das ist, glaube ich, so die meisten gar nicht so bewusst, wie suboptimal das sein kann. Ich meine, die Kardiologen, wie Sie schon erwähnt haben, das sind, glaube ich, so die einzigen Ärzte, die mal sagen, ja, räumen wir mal da auf.
Fragt selten einer danach, wie es mit dem Mund ausschaut. Mhm. Außer Kardiologen eben, die wissen den Zusammenhang, aber sonst bin ich da eigentlich noch nie gefragt beim Arzt.
Ja, also Sie sprechen zum Beispiel all das an, also ich meine, manchen, sage ich mal, ist es relativ egal, wenn es nicht wenn die Gesundheit nicht so extrem herausgefordert wird, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel schon ansprechen, ist ein unerfüllter Kinderwunsch, könnte schon damit zu tun haben. Also ich habe gelesen, dass, also wenn eine richtig starke Zahnfleischentzündung über längere Zeit präsent ist, dass das sogar zu Fehlgeburten führen könnte.
Ja, also man hat festgestellt in Untersuchungen, dass Frauen, die Fehlgeburten gehabt haben, zu großen Anteil auch fortgeschrittene Zahnfleischentzündungen haben. Mhm. Das ist im Zusammenhang durchaus nachweisbar.
Mhm. Mhm. Und, also ich meine, das ist jetzt vielleicht komisch, wenn ich das reinbringe, aber weil für viele Menschen ist das einfach ein ganz kritischer Punkt, dass zum Beispiel, Sie haben schon angesprochen, auch für Männer, also Erektionsstörungen könnten auch auf das Konto von
Karies gehen, weil diese Bakterien die Endothelzellen in den Blutgefäßen schädigen. Das heißt, es kommt zu keiner Erektion mehr, weil der Blutzufuhr verringert ist. Und das kann durch Karies ausgelöst werden.
Also unglaublich, das ist wie man so richtig abgespaced. Ja, aber es ist vielleicht mal interessant, wenn einmal so eine Verbindung hier gebracht wird. Ja.
Ja, es ist selten, man liest auch wenig drüber. Ich weiß, vor ein paar Jahren, da hat die WHO da drauf hingewiesen öfters und seitdem war wieder Ruhe. Also. Aber die Zusammenhänge sind bewiesen.
Also so als Medizinjournalist graben Sie wahrscheinlich auch irgendwo, wo andere dann schon aufgehört haben zu graben.
Ja, das macht ja keiner. Also man informiert sich, die meisten informieren sich oberflächlich. Dann erst, wenn es irgendwo wehtut, wenn irgendwo ein Zipperlein kommt, aber das ist ein Prozess, der ist ja jahrelang unbemerkt. Das dauert zum Beispiel im Mund, bis Karies sich an einem Zahn mit Schmerzen auswirkt, kann es bis zu 10 Jahre dauern. Aber 10 Jahre wirkt das schon im Mund, sind die Bakterien im Mund, die sich eben verteilen können. Die sind da. Und da greift eben das Xylit wieder, dass die Bakterien frühzeitig beseitigt werden durch das Xylit, wenn man das dann nimmt. Und da kann man auch vorbeugen, dass diese anderen Erkrankungen auftreten.
Also das Xylit holen wir uns jetzt gleich mal her. Ich habe noch vorab noch eine Sache, die ich ansprechen möchte. Also eine der Risikofaktoren für, sagen wir, suboptimale Mundgesundheit ist ja auch ein verringerter Speichelfluss.
Richtig.
Also gerade bei Älteren so diese Mundtrockenheit. Wie viel Speichel produziert ein Mensch so im normalen Rahmen?
Also normalerweise am Tag bis zu 1,5 Liter. Es ist in Phasen, wo sie nicht essen, ist wenig, das sind etwa 0,3 Liter in der Stunde. Und in dem Moment, wo sie essen, geht es nach oben, 0,6 Liter oder noch höher. Oder es kann ja sein, wenn sie was sehen, man sagt, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, dass dann die Speichelproduktion schon anspringt. Und der Speichel hat ja antivirale und antibakterielle Bestandteile. Die sind im Mund wichtig, weil die auch diese Bakterien, die Karies verursachen können, im Zaum halten. Jetzt, wenn aber die Speichelbildung behindert ist, zum Beispiel andere Erkrankungen wie Tumorerkrankungen, ein Speicheldrüsen im Mund, oder dann im Alter ist normal, dass die Produktion zurückgeht, ist weniger Speichel im Mund vorhanden und das ist den Bakterien nur recht, da können sie sich vermehren.
Also man muss vielleicht auch mehr auf visuelle Reize setzen, dass einem das Wasser im Mund zerläuft. Was ich oft feststelle, also wenn man zum Beispiel so ein Xylit in den Mund gibt, dass es so eine angenehme, kühlende Frische gibt im Mund, ist es dann schon so, dass dadurch eine Speichelproduktion angeregt wird?
Die wird dadurch angeregt und auch natürlich durch den Prozess des Lutschens oder wenn es ein Kaugummi ist, des Kauens. Das ist ja wie beim Essen, man hat was im Mund, man geht damit im Mund, die Zunge bewegt sich, damit wird die Speichelproduktion dann angeregt.
Wenn wir jetzt über Xylit sprechen, also was ist Xylit? Manche kennen das so als weißes Geriesel, so als Zuckerersatz, aber worum geht es denn hier wirklich?
Xylit hat vielleicht auch einen ganz interessanten Hintergrund von der Geschichte her. Während des Zweiten Weltkriegs ging in Finnland der Zucker aus. Das heißt, die Süßigkeiten sind immer knapper geworden. Und dann haben sich findige Leute daran erinnert, dass man aus Hartholzrinden Zucker herstellen kann. Das ist Xylit. Die haben Xylit hergestellt. Die Birken waren im Überfluss vorhanden in Finnland. Haben ihre ganzen Sachen wie Kuchen und Konfitüren und so weiter mit Xylit gesüßt. Und ein paar Jahre nach dem Krieg hat irgendjemand festgestellt, dass die Finnen von ganz Europa die beste Mundgesundheit haben. So gut wie kein Karies, keine Zahnfleischentzündung. Und dann hat man an der Universität Turku angefangen, das zu untersuchen, hat Studien gemacht und ist draufgekommen, das kommt vom Xylit.
Also interessant.
Hat man plötzlich gemerkt, die Finnen sind die gesündesten Zähne haben. Wusste aber erst gar nicht, woher es ist.
Wie wirkt Xylit? Also was macht Xylit, dass zum Beispiel das für die Mundgesundheit so optimal
wird? Also die Bakterien, die zum Großteil Streptokokken, die den Karies verursachen, ernähren sich von Zucker. Also wenn wir Süßigkeiten essen, essen die praktisch mit, verstoffwechseln die, bilden eine Säure, die dann die Zähne angreift. Jetzt wenn man aber Xylit, der ja wie Zucker ist, ist ja auch, wird auch Birkenzucker genannt, im Mund haben, dann nehmen die den Birkenzucker auf, spannen aber nicht, dass das nicht der echte Zucker ist und können den nicht verstoffwechseln und gehen dann einsam.
Kann man sagen, dass die, was passiert mit den Bakterien?
Die gehen ein, die sterben ab. Also die haben praktisch, für die ist Xylit wie ein Gift. Die verhungern, sagen wir so, die verhungern dran.
Betrifft das jetzt nur den Staphyl, also den Streptococcus?
Nee, auch andere Bakterien, die Karies auslösen. Oder zum Beispiel Bakterien, das war mit den Senixen, die Mittelohrentzündung auslösen. Durch die Tuben steigt das Xylit hoch. Damit wird auch bei Kindern Mittelohrentzündung wesentlich seltener.
Also das könnte man jetzt sagen, okay, Mittelohrentzündung, nimm doch gleich mal auch Xylit.
Richtig. Also man hat festgestellt, im Umkehrschluss, Kinder, die Xylit nehmen, haben komischerweise auf einmal 50% oder 60% weniger Mittelohrentzündungen. Und ist dann, wenn man dem Ganzen wieder nachgegangen, hat festgestellt, das hängt mit dem Xylit zusammen. Dass die Bakterien, die diese Mittelohrentzündungen auslösen, auch durch das Xylit zugrunde gehen.
Jetzt gerade einmal zu der Wirkung vom Xylit, weil es ja ein Zuckeralkohol ist, könnte man jetzt sagen, okay, das betrifft den Erythrit, das betrifft das Sorbitol. Wirken die auch so? Ja. Für die Zähne auch?
Also erstmal Zuckeralkohol bedeutet das nicht, dass ich dann einen Schwips kriege, wenn ich Xylit nehme. Sondern Zuckeralkohol ist allgemein die Bezeichnung für Zucker, der gering oder schwer verdaulich für uns Menschen ist. Und das heißt, von Xylit, das wird weniger als die Hälfte der Kalorien umgesetzt in Energie. Von Sorbit sind es etwa 80% und von Erythrit sind es, weiß ich jetzt gar nicht, so 60%, 40%, 60%. Aber die Wirkung auf die Kariesbakterien ist bei der Xylit am deutlichsten. Bei Sorbit verringern sich, so in Studien wieder ergeben, die kariesbefallenen Zähne, die Menge der kariesbefallenen, um etwa 20% und bei Xylit geht es bis zu 70-80% zurück.
Hausnummer, ja.
Ja. Also das Xylit wird wesentlich effektiver. Und es gibt auch eine Studie in St. Gallen, haben wir das gemacht an der Schule in Zürich mit Schulkindern. Die haben zwei Gruppen gebildet. Die einen hat Kaugummis gekriegt mit Xylit, mussten am Tag, glaube ich, 4 oder 5 kauen, und die anderen mit Sorbit. Die mit Xylit haben innerhalb von einem bestimmten Zeitraum, ich weiß nicht mehr, was, halbes Jahr oder was, 0 zusätzliche Karieszähne gekriegt, das ist überprüft worden. Die mit Xylit haben 3,8 oder was Karieszähne mehr gehabt.
Die mit Sorbit.
Ah, Sorbit, ja, mit Sorbit. Und es kommt nicht von der Kautätigkeit her, also durch die Speichelbindung, weil kauen dann beide Gruppen gleich viel Kaugummis am Tag müssen. Sodass man weiß, das kommt also von der Zuckerart, die drin war.
Ich meine, das ist auch mal für Kinder so eine nette Hausaufgabe, Kaugummis zu kauen. Kann man jetzt sagen, also die Bakterien werden verringert. Was ich oft mal feststelle, wenn man so ein Xylit nimmt und man geht dann mit der Zunge über die Zähne, man hat wirklich so das Gefühl, es ist
ganz glatt.
Ja, genau.
Ja.
Weniger Plaque drauf.
Richtig. Also die Plaque kommt ja von den Bakterien. Das heißt, die sondern diese Säuren ab, die greifen den Zahnschmelz an, der wird weich, da gibt es erst eine weiche Ablagerung, die später durch den Speichel, dass das negativ im Speichel Mineralien aufnimmt, diese Ablagerung aus dem Speichel, und dann härtet, dann ist der Zahnstein. Und wenn ich jetzt Xylit regelmäßig nehme, dann wird der Zahnstein poröser, er löst sich auch mit der Zeit. Also ich habe das selber gemerkt, ich habe mal ein paar Wochen Xylit genommen, das hat dann richtig das Rieseln angefangen. Habe den Mund dann wie so Sand gehabt, aber für ein paar Tage lang, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Die Plaque wird abgebaut und die Zähne werden glatt. Daher kommt das Gefühl nach Xylit, dass die Zähne richtig glatte Oberfläche haben. Es gibt ja auch Zahnärzte, die sagen, sie können sich Zahnputzen sparen. Dann. Also im Hinblick auf Karies vielleicht ja, aber ich meine, dieser ganze frische Effekt, der mit dem Zähneputzen zusammenhängt, der kommt ja nicht nur vom Xylit, sondern auch dieses Reiben, damit reibt man diese weichen Beläge wieder weg. Ganz würde ich es mir nicht sparen, aber das Xylit macht die Zähne eigentlich glatt dann.
Sie haben also einen guten Punkt gebracht, Zahnbürste und Xylit. Zahnbürste und ich höre immer wieder mal von Klienten, ja, sie geben sich am Abend auf die feuchte Zahnbürste das Xylitpulver drauf, und ich denke mir immer, Ja. Das kann doch nicht gut sein.
Das ist wie, wenn Sie mit einem Zahn mit dem Schmierepapier drüber fahren. Das Xylit hat ja eine kristalline Struktur. Mhm. Das heißt, wenn Sie das auf die Zahnbürste frisch geben, dann ist das wie ein Schleifpapier. Das schleift den Zahnschmelz ab. Das Xylit wirkt auf den Zähnen nur in gelöster Form positiv. Mhm. Entweder gelöst im Speichel, das ist ja dann eine Flüssigkeit, ohne irgendwelche kristallinen Ecken und Kanten drin. Oder gelöst, indem man es vorher in Wasser auflöst und dann den Mund spült damit. Aber bloß nicht Zahnpasta nehmen, im Xylit, im Zucker eintauchen und die Zähne damit putzen, damit machen sie es kaputt.
Jetzt kommt die Preisfrage, wie wendet man es richtig an und welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es?
Ja, da gibt es verschiedene. Also für tagsüber zum Beispiel gibt es Bonbons, die man lutscht. Nach den Mahlzeiten wird es empfohlen, dass man am Tag 3-4 Bonbons lutscht mit jeweils 1 Gramm Xylit drin. Und dann abends nochmal Xylit anwendet in Form von einem Gel zum Beispiel über Nacht. Das wird auf den Zähnen verrieben. Das hat eine spezielle Trägersubstanz, dass es lang an den Zähnen hält. Oder es, sie kauen jeden Tag 6 Kaugummis. Also es wird, die Menge wird empfohlen für die optimale Wirkung. 6-8 Gramm Xylit am Tag und in einem Kaugummi ist in der Regel 1 Gramm. Mehr bringt nichts. Also da gibt es auch eine Studie von der WHO, die haben das untersucht, haben den Leuten zum Teil 35-40 Gramm am Tag gegeben und haben aber eine Verringerung von Karies nur um 25-30% erreicht. In einer anderen Studie, wo die Leute zwischen 6 und 8,5 Gramm Xylit am Tag gekriegt haben, hat es 78-86% verringert. Also es mehr macht es nicht besser. Weniger hilft weniger. Also es gibt ungefähr 300 Studien, sind zu der Menge bis jetzt gemacht worden, und die sind alle drauf gekommen, dass zwischen 6 und 8,5% Gramm die richtige Menge ist.
Wenn jetzt jemand zum Beispiel kein Xylitgel hat, wie kriege ich das jetzt in flüssige, also einfach nur mal ein bisschen Wasser auflösen, Zahnbürste eintauchen und los geht's?
Ja, ich würde es auch nicht machen. Ich würde dann lieber gleich eine Xylit-Zahncreme kaufen. Es gibt Zahncremes, die sind xylithaltig, die haben keine Schaumsubstanzen, Schaumbildner drin. Die kann man dann nach dem Zähneputzen auch rückschlucken. Die haben natürliche ätherische Öle drin und das Xylit ist gleich gelöst, sodass nichts passieren kann. Weil ich weiß nicht, ob man es so beurteilen kann, ob sich das jetzt genügend aufgelöst hat, wenn ich die Zahnbürste in den Zucker tauche. Das ist ja wie ein Haushaltszucker. Irgendwo ist vielleicht doch noch so eine Anhäufung von Kristallen und das schrammt die Zähne kaputt, das macht den Zahnschmelz kaputt.
Andere Frage. Also ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten Leute abends Zähne putzen. Kann man sagen, das klassische Betthupferl, Zähne putzen und danach darf man noch ein Xylit-Bonbon haben? Fragezeichen. Oder ja, nicht?
Gibt es einen schönen Begriff, den hat eine Apothekerin geprägt, die Xylit-Produkte in ihrer Apotheke hat, die sagt, Xylit ist betthupferltauglich.
Ah, okay.
Also man kann ruhig die Zähne putzen und nach dem Zähneputzen, bevor man ins Bett geht, noch ein Bonbon schlutzeln. Das ist auch für die Kinder so toll. Meistens ist das ein Riesentheater, abends noch Zähne putzen. Und wenn die aber in Aussicht gestellt haben, dass danach noch ein Bonbon gibt, das ist was Süßes.
Aber nur Xylit.
Ja, Xylit, genau. Nur Xylit. Mhm. Dann putzen die ganz gern Zähne, weil dann kriegen sie danach die Belohnung.
Okay, ich bin jetzt gerade am überlegen, wie sinnvoll das ist, diese süße Belohnung dahinter zu stellen, aber es ist auf alle Fälle schon mal super interessant. Wenn man so tagsüber unterwegs ist, oft ist es ja mal so, wo man sagt, man hat jetzt irgendwas gegessen und eigentlich wäre Zähne putzen recht, aber wenn man unterwegs ist, hat man ja nichts, das geht ja nicht. Ja. Kann man sagen, Xylit wäre wie einmal Zähne putzen zwischendurch. Kann man das so?
Kann man sagen, ja. Also jedenfalls, was Karies verursachende Bakterien betrifft. Es gibt ja andere Arten von Zahnbelägen oder Verfärbungen, zum Beispiel durch Getränke, durch Speisen und so weiter, da macht Xylit gar nichts. Deswegen sollte man auch noch Zähne putzen. Aber sie schützen die Zähne vor den Karies verursachenden Bakterien. Also durch das Essen nehmen sie ja Kohlenhydrate auch zu sich. Kohlenhydrate sind ja der Zucker, den die Bakterien wieder zur Ernährung brauchen. Die füttert man ja mit. Und wenn man dann nach dem Essen ein Xylit-Kaugummi oder Xylit-Bonbon nimmt, dann wird das wieder unterbunden.
Jetzt ist so, Xylit ist ja super süß. Also nicht nur ein bisschen. Für mich ist Xylit schon, das hat schon ein bisschen die höhere Süßkategorie. Und ich kann mir jetzt vorstellen, also wenn man Kinder so ein paar zur Verfügung stellt, dass die in 0, nichts weg sind. Gibt es ein zu viel?
Also es kann nichts passieren, ernsthaft jetzt, aber es gibt ein zu viel insofern, dass Durchfälle verursachen kann, Blähungen, das abführend wirkt. Und deswegen sagt man als Grenzwert, pro Kilogramm Körpergewicht 1 Gramm Xylit am Tag, mehr sollte man nicht nehmen.
Wow, das kann aber bei manchen dann schon viel sein, gell?
Ja, man muss ja nicht so viel nehmen.
Ja, ja, genau.
Aber weil das Xylit wird ja im Körper zu etwa 90% von der Leber abbaut. Der Rest geht ins Blut und in den Darm über und wird dann über den Darm ausgeschieden. Und die Leber eines gesunden Erwachsenen schafft am Tag, eines trainierten Erwachsenen, der an Xylit gewohnt ist, etwa 500 Gramm Xylit.
Wow.
Das ist viel. Ja, also wenn es jetzt jemandem geben, der es nicht gewohnt ist, dann zerreißt es. Das ist sehr unangenehm. Aber damit diese Nebenwirkungen wie Durchfälle, Blähungen und so weiter nicht auftreten, hat man sich auf einen Grenzwert von 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn jetzt jemand 60 Kilo wiegt, dürfte der 60 Gramm am Tag, das macht kein Mensch. Also das ist
jetzt, also bei manchen, wenn die hören, dass etwas gut ist, dass man sagt, okay, jeden Tag so ein Sackerl, sie würden aber schon sagen, starte doch mal langsam mit ein paar Bonbons ganz am Tag langsam. Und nicht mit 50 Bonbons am Tag, obwohl man die vielleicht essen könnte, wenn es ums Körpergewicht geht.
Ganz langsam. Also erstmal mit 1, 2 am Tag anfangen und dann vielleicht steigern auf 6 bis 8 Bonbons am Tag, das reicht. Und sie sind ja auch nicht ganz billig. Also Bonbons sind schon wesentlich teurer wie irgendein Zuckerbonbon, also Haushaltszuckerbonbon, wo man es vielleicht also mit weniger belassen kann.
Es wird von der Leber verstoffwechselt. Jetzt, wenn man sagt, wenn da zum Beispiel ja so der Klassiker ist, ist der Maissirup. Lass den Maissirup auf die Leber los und die Leber hat einen Super-GAU. Wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel die Leber mit Xylit konfrontiert wird? Ist das ein Spaziergang für die Leber?
Es passiert ja nichts. Es wird abgebaut und was zu viel ist, wird über den Darm ausgeschieden. Bei uns Menschen.
Genau, da kommen jetzt, hakt man gleich noch ein. Weil es ist ja zum Beispiel so, dass bei wenn zu viel Zucker gegessen wird, das zum Beispiel zur Leberverfettung führen kann, also normaler Zucker.
Ja.
Wie schaut es aus mit Xylit?
Das ist bei Xylit nicht, das ist auch für Diabetiker geeignet, das sind den Blutzuckerspiegel so gut wie nicht verändert. Also wenn Sie jetzt viel Xylit essen, bleibt der Blutzuckerspiegel fast konstant. Da passiert nichts.
Also sprich, es könnte auch in Backwaren.
Ja, Sie können es in Backwaren verwenden, aber in kein Hefebackwaren, kein Hefeteig. Denn der Xylit killt die Bakterien der Hefe wieder.
Also
da wird nichts draus dann.
Okay, gut. Das ist vielleicht einmal für die Bäcker gut zu wissen. Ich meine, wenn wir Getreide mit Xylit kombinieren, da haben wir natürlich jetzt zwei Sachen. Einmal den Positiv und einmal das Getreide, das ja eigentlich die Belege bilden würde. Macht vielleicht nicht so viel Sinn.
Das ist aber auch eigentlich kein Problem. Es ist, Sie können ja Ihr Frühstücksmüsli mit Getreide drin, ruhig mit Xylit süßen.
Ja, besser wie irgendwas anderes.
Ja.
Sie haben schon vorher so nur für Menschen angesprochen. Ja. Man sagt ja oft, gerade für Hunde ist Xylit gefährlich.
Also stimmt Hunde das? Ist ganz gefährlich, auch wenn jetzt jemand Xylit-Bonbons daheim rumliegen lässt, die fallen runter und die Packung geht auf. Ein Bonbon kann reichen, dass der Hund stirbt. Und zwar fehlt ein ganz wichtiges Enzym. Die Leber kann Xylit nicht abbauen beim Hund. Und die Bauchspeicheldrüse registriert aber, dass Zucker eine Form von Zucker im Blut ist und schüttet immer mehr Insulin aus, bis zum Insulinschock kommt. Und zwar in relativ kurzer Zeit. Also wenn ein Hund jetzt, sagen wir mal, so ein Bonbon frisst, ein kleiner Hund, da geht es natürlich auch nach dem Körpergewicht, müsste der, um zu überleben, in spätestens 20 bis 30 Minuten intensivmedizinisch versorgt werden. Und das schafft fast niemand in dieser kurzen Zeit, den Hund in die richtige Betreuung zu kriegen.
Also jetzt denke ich mir nur, die Bonbons kann man einigermaßen organisieren, aber wenn man jetzt, wenn jemand zum Beispiel backt, mit Xylit. Und ich meine, es gibt ja Hunde, die fressen alles, was nur irgendwo unterwegs ist, dann wäre es gefährlich.
Da muss man aufpassen. Da muss man wirklich sehr aufpassen. Anders ist bei Katzen, denen macht es gar nichts. Es gibt sogar Untersuchungen an einer Tierklinik, an der Uni-Tierklinik, dass man Katzen über 8 Monate lang immer ein bisschen Xylitpulver ins Trinkwasser hat, denn ihre Zahngesundheit hat sich auch verbessert, aber denen tut es nichts. Die haben das Enzym, dass das abgebaut wird, ohne dass sie was merken.
Also für alle Hundebesitzer, Achtung, Alarmstufe rot.
Ja, ist wirklich verdammt gefährlich.
Wenn Xylit so gut für die Zahngesundheit ist, ist denke ich zum Beispiel gerade an Schwangere, also wo mal, das ist halt oft so ein Zeitraum, wo oft einmal so die Zahngesundheit, wo man ein bisschen mehr drauf schauen sollte. Wie ist das mit Xylit? Dürfen Schwangere Xylit nehmen?
Sollen sogar. Also es gibt auch Untersuchungen, dass wenn es schadet den Schwangeren nicht, in normalen Mengen, also nicht, sagen wir, 6 bis 8 Gramm am Tag und nicht ein Pfund oder so.
Ja, genau.
Es schadet Schwangeren nicht und die Kinder, die auf die Welt kommen, haben einen gewissen Schutz vor Karies. Und zwar aus dem Grund raus, die Mundhöhle der Schwangeren, der Mutter dann, ist so gut wie frei von Kariesbakterien. Und ich meine, mit den Kindern, die Babys werden gebusselt und geherzt und gedruckt. Soll man nicht machen.
Genau.
Und in dem Moment, wo die eine längere Zeit haben, wo sie nicht infiziert werden mit Kariesbakterien, machen sich in der Mundhöhle der Babys gesunde, positive Bakterien breit, besetzen die Stellen, wo eigentlich die Kariesbakterien sich niederlassen würden. Und wenn dann später, im Vierteljahr oder halben Jahr, eine Ansteckung kommt, finden die keinen Platz mehr, wo sie sich fest anklammern können.
Das ist eine sehr coole Geschichte.
Und da gibt es Untersuchungen, dass die Kinder von Müttern, die in der Schwangerschaft Xylit zu sich genommen haben, wesentlich gesündere Zähne haben, wie von Kindern, die deren Mütter sich ohne Xylit ernährt haben.
Also wenn Schwangere in der Schwangerschaft so einen Gusto auf, so einen Heißhunger auf Süß entwickeln,
Xylit.
Ja. Bei den Kindern, also ich habe gelesen, sie haben auch mit Zahnärzten so zu tun gehabt, die das einsetzen. Ab welchem Alter kann man Kindern Xylit geben? Gibt es da irgendwie so eine Grenze? Ab welchem Alter?
Also es gibt, ich habe eine Zahnärztin gesprochen, die viel mit Kindern arbeitet, die, wenn Kinder Karies entwickeln, also die Milchzähne sind ja wesentlich empfindlicher für Karies wie die bleibenden Zähne später, weil der Zahnschmelz dünner ist, die haben wesentlich weniger Schutz. Eine Kariesinfektion, die bei uns 5 bis 10 Jahre dauert, dass sich ein Loch bildet, bildet sich bei Kindern an Milchzähnen innerhalb von 2 bis 3 Monaten oder sogar innerhalb von Wochen. Und ist für Zahnärzte erkennbar, vielleicht auch für Mütter, wenn sie genau aufpassen, es bilden sich weiße Flecken auf den Zähnen. Das ist die sogenannte Initialkaries. Und da gibt es Zahnärzte, die versuchen erst mit Fluorid das zu behandeln, sprechen aber nicht alle Kinder darauf an. Etwa ein Drittel tut sich gar nichts. Die machen es anschließend mit Xylit und haben den Erfolg, dass sich bei fast allen dann die Karies wieder zurückbildet.
Jetzt würde man natürlich jetzt sofort denken, sparen wir uns doch gleich mal das Fluorid.
Habe ich auch angesprochen, aber ich habe damit keinen Preis gewonnen bei diesen Zahnärzten. Die sind von Fluorid überzeugt und da kommt an zweiter Stelle das Xylit.
Also man kann ja mal da selber so sich Gedanken drüber machen.
Ja.
Wie schaut es jetzt aus? Ist jedes Xylit ein gutes Xylit?
Nee, da muss man aufpassen. Es gibt verschiedene Xylit-Produkte auf dem Markt, die aus verschiedenen Xylit-Arten hergestellt sind. Also das Beste ist Xylit, das gentechnikfrei hergestellt worden ist, aus Harthölzern. Und am besten noch aus biologisch kontrolliertem Anbau. Das ist eigentlich auch das ursprüngliche Xylit. Und da hat vor 10 Jahren ein Kilo noch 80 Euro gekostet. Inzwischen ist der Preis auf etwa 10, 12 Kilo gesunken.
Oh.
Und dann finden Sie aber in manchen Supermärkten Pfund Xylit für 3 Euro. Das sind das Kilo dann 6 Euro. Und das ist häufig ein Xylit, das aus gentechnischen Verfahren herstammt und nicht biologischem Anbau und sich sogar negativ aufs Zahnfleisch auswirken kann, das beim Zahnfleisch Entzündungen auslöst. Man weiß diesen Vorgang noch nicht, aber es gibt Vergleiche, dass Menschen, es kommt nicht bei allen das nehmen. Bei manchen kommt es zu Entzündungen am Zahnfleisch, zu Schädigungen, was bei dem natürlichen, sage ich jetzt, bei dem Xylit aus Harthölzern, aus biologischen, gentechnikfreien Herstellungsverfahren nicht passiert.
Ich habe schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, Xylit käme teilweise, weil der Markt, es ist anscheinend mehr Xylit auf dem Markt, wie normalerweise aus Hölzern hergestellt wird, dass das teilweise aus Genmais, also aus China kommt, aus Genmais.
Es kommt aus China, aus Genmais, es kommt aus Frankreich ein Xylit, aus Mais, das kein Genmais ist. Also es ist ein Markt, der ist sehr verworren zurzeit. Die Chinesen versuchen möglichst billig das herzustellen und den Markt zu überschwemmen. Aber man fährt am besten, wenn man es bei einem Händler kauft, einem Naturkostladen, einem Bioladen, der auch ein Zertifikat dazu gibt, dass das wirklich eine gute Qualität aus gentechnikfreier Herstellung und biologischem Anbau ist.
Also man merkt, selber kann man das nicht irgendwie identifizieren.
Nee, da merken sie auch nichts, sie schmecken sie. Wir merken es dann nach einem halben Jahr, wenn dann plötzlich Zahnfleisch da entzündet ist, dass das verkehrte Xylit war.
Das ist sehr interessant.
Es wird auch noch ein billigeres Xylit kommen, das künstlich aus Glucose hergestellt wird, indem einfach ein Kohlenstoffatom abgespalten wird mit Enzymen. Aber die Enzyme, die sind wieder gentechnisch produziert und man weiß nicht, wie sich das auswirkt, hat man noch keine Erfahrung.
Ist das schon auf dem Markt?
Nee, die arbeiten noch dran. Aber es wird kommen.
Es kann es natürlich sein, wenn jemand so auf Xylit steht, weil jemand süßer ist. Mhm. Und dann hat man natürlich auch eine etwas höhere Affinität wie nur 6 Bonbons am Tag. Wie schaut es denn da aus? Weil wir wissen, Zucker, klassisch, kann einfach eine Leibesfülle etwas vergrößern. Wie schaut es da bei Xylit aus?
Wesentlich besser. Mhm. Also Zucker hat das Gramm etwa 4 Kalorien, von Xylit hat das Gramm 2,4 Kalorien und von diesen 2,4 Kalorien wird weniger als die Hälfte in Energie umgewandelt. Das heißt, wenn Sie Xylit zu sich nehmen, wirkt sich das so gut wie nicht aufs Körpergewicht aus.
Okay, also man könnte eine schlanke Taille mit Xylit noch ziemlich gut behalten.
Ja.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Ich lese jetzt gerade nur so hier, dass sich das auch noch vorteilhaft für Osteoporose auswirkt.
Ja, das hat auch dieser Professor Mäkinen aus Finnland in seinen Studien festgestellt, dass Xylit den Calcium-Einbau und den Calcium-Stoffwechsel in den Knochen anregt und fördert und somit zu einer stabileren Knochenstruktur führt.
Das wäre das Wunschkonzert. Also es könnte ja auch mit Xylit auf Rezept gehen.
Ja.
Aha. Also man hat einfach dann festgestellt, dass die Osteoporose-Patienten, dass sich einfach das verbessert hat.
Verbessert. Und das sind praktisch Nebenerkenntnisse aus diesen Zahnstudien. Da hat er also zum Beispiel das mit der Osteoporose festgestellt. Dann hat er festgestellt, dass die Haltbarkeit der roten Blutkörperchen durch Xylit verbessert wird. Mhm. Also dass die müssen nimmer, ich weiß nicht wie lange die halten, einen Tag oder zwei Tage, nimmer nachproduziert werden, sondern in größeren Zeiträumen. Oder dass das Hörvermögen bei Patienten mit der meniärischen Krankheit besser wird. Mhm. Das sind so Nebenerkenntnisse. Mhm. Aber die genauen Zusammenhänge sind dann nicht so erforscht worden, weil man ja auf die Zähne aus war. Mhm. Und dann gibt es noch eine Untersuchung von der Uni in Quebec. Die haben Xylit untersucht und festgestellt, dass es wie ein natürliches Antibiotikum wirkt auf eben Zahnbakterien. Allerdings ohne diese Nebenwirkungen, dass sich eine Resistenz bildet oder dass andere Bakterien positive da angegriffen werden.
Wow, also das ist ja schon mal eine gescheite Aussage, dass es wie ein natürliches Antibiotikum wirkt, nur wenn es gelutscht wird?
Wahrscheinlich. Oder wie sonst, ja. Mhm. Man muss halt im Mund haben.
Ja genau,
man
muss im Mund haben. Aha. Also so plätzchenmäßig Einnahme wirkt es das nicht, sondern es muss.
Ja doch, da kommt es ja im Mund. Mhm. Also wenn Sie jetzt ein Joghurt mit Xylit süßen oder mit Xylit was backen, der wird ja nicht zerstört durch den Backvorgang oder durch die Lebensmittelzubereitung. Dann kommt sie im Mund, dann wirkt es auch so. Aber weniger natürlich, weil das wird ja dann, wenn sie diese Menge erreichen wollen wie mit dem Bonbon, dann werden das ja so süße Kuchen oder was immer auch das ist. Mir wäre es zu süß.
War spannend, Herr Meidinger. Super tolles Buch, wir gratulieren Ihnen dazu. Ganz tolle, tolle Nachrichten, dass sich das einfach, und ich meine, die Studien sprechen ja wirklich dafür, mal zumindest einmal das Xylit für die Optimierung der eigenen Zahngesundheit mal auszuprobieren.
Also das ist nur zu empfehlen. Ja. Sie können nur was Positives bewirken, wenn Sie es im Rahmen zu sich nehmen und nichts Negatives.
Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.